Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Endlich ein plastischer Chirurg.
Ja, ganz ruhig, Tarek, ganz ruhig. Soweit sind wir noch lange nicht. Ich muss noch eben meinen Standard-Eingangssatz sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, bariatrischer Chirurg hier in Zürich am Adipositas-Zentrum mit den beiden Standorten Zürich und Männedorf. Und wie immer werde ich bei unserer Aufnahme begleitet von den üblichen Partnern.
Hallo again, hier ist Andreas Thalheimer.
Ja, und Tarek Abunay, der sich freut über den plastischen Chirurgen.
Also jetzt ist es dann auch soweit. Wir sitzen nicht nur zu dritt, sondern wir haben heute einen Gast in unserer Mitte, den Dr. Merlin Guggenheim, der tatsächlich plastischer Chirurg ist und auch in dieser Rolle uns heute besucht und uns hoffentlich helfen wird, über die Wichtigkeit dieses Themas heute adäquat zu sprechen. Hallo Merlin.
Hallo miteinander.
Hallo Merlin, schön dich hier zu haben.
Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Also, erzähl doch mal kurz, was du so machst.
Ich bin ein plastischer Chirurg in einer Praxis in Zürich. Ich habe so ein oder zwei Gebiete, die ich mehr als andere bearbeite. Ich mache kaum mehr die klassische ästhetische Chirurgie und ungefähr die Hälfte meines, was wir Operationsvolumen nennen, ist die körperkontrollierende Chirurgie nach massivem Gewichtsverlust.
Also ein Schwerpunkt, ja, deiner Tätigkeit als plastischer Chirurg?
Wir machen im Jahr immer um 300 solche Operationen, können wir mehr oder weniger sein.
Also das sind diese klassischen WHOs, die Wiederherstellungsoperationen nach bariatrischer Operation.
Ja, das ist richtig.
Magst du für unsere Hörerinnen und Hörer dich nochmal kurz vorstellen, wo kommst du her, wo bist du ausgebildet, wie kam es dazu, dass du so viele WHOs machst?
Und du darfst auch sagen, wie deine Praxis heißt übrigens.
Ich bin Zürcher, geboren, aufgewachsen, ausgebildet, mit einem kurzen Abstecher nach Hannover, sehr norddeutsch für einen Zürcher, ein bisschen rauer als so Süddeutschland.
Da komme ich her. Oh. Ich wusste nicht, dass du in Hannover warst.
Ja, ein Jahr. Die Plastische Chirurgie an der Medizinischen Hochschule Hannover ist nicht nur deutschlandweit recht bekannt, sind wirklich gut. Und im Rahmen meiner Ausbildung zum plastischen Chirurgen am Universitätsspital Zürich kamen so mit der Verzögerung, weil die bariatrischen Chirurgen und Chirurgen haben ja begonnen, die Patienten zu operieren, mit einer gewissen Verzögerung nach einigen Jahren kamen dann die ersten solchen Patienten. Das waren bei uns in Zürich in den frühen 2000ern so. 02, 03 begann es dann anzusteigen. Und wir hatten keine Ahnung, was wir machen sollten. Es gab keine Literatur. Bis so 99 gab es ganz wenige Publikationen. Die sind dann angestiegen in den folgenden Jahren. Aber das hatte auch damit zu tun, dass die üblichen Vorgehensweisen, die wir plastischen Chirurgen uns angewohnt haben, für diese Patientengruppe einfach nicht funktioniert haben.
Und wie kamen die Patienten zu dir und deinem Team? Wurden die geschickt von den bariatrischen Chirurgen damals, weil die nicht wussten, was sie dann mit den Patienten da machen sollten?
Ja, initial waren es häufig noch die bariatrischen Chirurgen und mehr dann waren es eigentlich die bariatrischen Medizinerinnen und Mediziner, wenn man das so nennen darf. Also die Patienten werden ja langfristig von jemandem nicht chirurgischen betreut und geführt, werden irgendwann für die bariatrische Chirurgie geschickt und dann irgendwann für die plastische Chirurgie. Und nach wurden das unsere hauptsächlichen Zuweisungen.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Dann kommt jemand zu dir und sagt, ich habe eine Menge Gewicht verloren und mich stört die überschüssige Haut. Das ist ja also prinzipiell nachvollziehbar, aber doch sehr subjektiv, oder? Also nach welchen Kriterien würdest du denn einordnen, dass da jetzt ein chirurgischer Eingriff oder ein korrigierender Eingriff nötig ist und wann nicht?
Wir unterscheiden nicht nur hinsichtlich der Kostengutsprache für die Krankenkasse, die wir beantragen müssen, den körperlichen und den psychischen Krankheitswert.
Ganz kurz, ist also nicht keine Pflichtleistung der Krankenkassen, das ist der richtige Sprech, glaube ich.
Es gab am Anfang so eine kurze Phase, wo auch die Krankenkassen, so wie wir, recht überrumpelt waren von dem, was da war. Und in dieser ersten Zeit haben sie relativ liberal eine Bauchdeckenstraffung eigentlich zugesagt. Also man konnte als Faustregel davon ausgehen, dass wenn man eine bariatrische Operation hatte, dass man dann auch eine Bauchdeckenplastik bekam. Das war zumindest in der Schweiz so. Relativ rasch mit den steigenden Volumina haben die Krankenkassen aber ihre Politik geändert. Sie machen Einzelfallprüfungen und sind immer restriktiver geworden über die Jahre. Jetzt muss ich den Faden wieder finden.
Die Gründe oder welche, die objektivierbaren Kriterien für die Indikation zur korrigierenden Operation?
Wir unterscheiden zwischen körperlichen und psychischen Anteilen des Krankheitswerts nach dem schweizerischen Krankenversicherungsgesetz, und ich muss davon ausgehen, dass das in Deutschland nicht anders ist, sind die grundsätzlich gleichberechtigt, wobei es immer viel einfacher ist, einem vertrauensärztlichen Dienst einen körperlichen Krankheitswert darzulegen. Bis man einen psychischen Krankheitswert so aufgearbeitet hat, dass er die Schwelle durchstößt, wo die Krankenkasse eine Leistungspflicht ausspricht, muss man schon ganz viele Hürden nehmen. Aber wir versuchen, den körperlichen Krankheitswert so greifbar zu machen, dass wir zeigen, dass diese Hautüberschüsse bei den alltäglichen Verrichtungen, beim Sport, bei der Arbeit, bei gewissen Menschen immer im Weg sind und Probleme machen, einklemmen, entzünden. Also mit anderen Worten, greifbare körperliche Probleme verursachen, die wir auch fotografisch ein bisschen unterlegen können im Idealfall.
Darf ich da kurz zwischengrätschen? Wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja darum, die subjektiv wahrgenommenen Beeinträchtigungen der Betroffenen in objektive Parameter umzuwandeln, dass man eine Kostengutsprache positiv bescheidet bekommt. Du hast schon erwähnt, Fotografien spielen eine große Rolle. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Was macht ihr da?
Also wir machen die Fotografien teilweise stehend, ohne dass irgendwelche Bewegungen drin sind. Wenn es sich aber lohnt, eine Bewegung zu fotografieren, dann tun wir auch das. Also was passiert, wenn sich jemand bückt beispielsweise? Was passiert, wenn jemand einen Oberschenkel anhebt? Was sehe ich da? Und dann versuchen wir, diese Dynamik darzustellen. Wir haben auch schon Filme eingereicht. Also wenn es sich gelohnt hat, zu zeigen, dass wenn jemand beispielsweise schnell geht, dass der Körper beginnt mitzubewegen und das unangenehm sein kann und schmerzhaft.
Also darf man an der Stelle auch sagen, dass so ein individuelles Vorgehen bei dem Einholen der Kostengutsprache durch die Krankenkassen ja nicht die Regel ist. Also wir kennen ja auch viele Abteilungen, die so einen Textbaustein abschicken für die Kostengutsprache, was sicherlich von weniger Erfolg beschieden ist, sage ich mal, als so ein individuelles Vorgehen. Aber was würdest du sagen mit derlei Antragspraxis? Wie ist eure Rate? In wie viel der Anträge sagt die Krankenkasse, yo, da übernehmen wir die Kosten?
Höchstens ein Drittel.
Ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Also ich nehme an, dass du auch Indikationsgrenzen für dich selber hast, dass es auch immer mal wieder Patienten gibt, wo du sagst, ja, müssen wir nicht unbedingt was machen. Also ich gehe davon aus, dass wenn du einen Antrag stellst, du auch davon überzeugt bist, dass es eine medizinische Indikation gibt. Wie erklärst du dir das? Das ist ein Zweidrittel. Also erkennst du dann Muster? Gibt's nachvollziehbare Gründe oder Strategien in den Absagepraktiken der Vertrauensärzte?
Also die zynische Erklärung ist, dass die Kassen ohne Diskussion das bezahlen, was im Krankenversicherungsgesetz und in den Verordnungen dazu klar geregelt ist. Also ich sage jetzt ein bisschen salopp, BMI über 35 kriegt man eigentlich gebacken. Und für das, was nachher kommt, gibt es keine gesetzlichen Grundlagen. Und wenn es keine gesetzlichen Grundlagen gibt, gibt es Streit. Das bedeutet, Patientinnen und Patienten gehen zwischendurch mal vor Gericht mit ihren Kassen, versuchen sich was zu erstreiten. Und leider muss man sagen, von einer einzigen relevanten Ausnahme abgesehen, sind diese Gerichtsurteile immer zu Ungunsten der Patientinnen und Patienten ausgefallen. Beispielsweise 2016 hat sich dann das Bundesversicherungsgericht hier in der Schweiz dazu verstiegen, in einer Urteilsbegründung, als sie den Antrag einer Patientin auf Leistungsvergütung abgelehnt haben, verstiegen, noch eine Liste von Gründen aufzuzählen, wonach die Kasse etwas bezahlen müsste. Und diese Liste ist derartig schmal formuliert, dass man eigentlich sagen könnte, dass man in den wenigsten Fällen eine Leistung sprechen müsste, wenn dieses Urteil stringent ausgelegt würde. Und so haben die Vertrauensärztinnen und Vertrauensärzte sehr viel Spielraum, Nein zu sagen. Das ist mal das. Dann gibt es etwas, was wir nicht gut machen oder nicht gut können. Dieses Elend, das uns da in den Sprechstunden entgegenschlägt und dieses Unglück, diese verflogene erste Euphorie nach dem Gewichtsverlust, dieses «meine alten Probleme sind weg, dafür habe ich jetzt neue», das schaffen wir nicht immer so zu transportieren, dass das auch die Vertrauensärztinnen und Vertrauensärzte so wirkt, wie es uns wirkt in den Sprechstunden.
Weil es eben auch schwer objektivierbar ist, nehme ich an.
Die Krankenkassen spielen dann auf Zeit und sagen, aha ja, psychischer Krankheitswert wurde ja noch gar nicht etabliert. Patientin soll in eine Therapie, aber man ja, mindestens. Und dann kann die
Psychotherapie.
Genau. Und dann kann die Therapeutin oder Therapeut kann dann nach einem Jahr nochmal schreiben.
Ja, das muss man in dem Zusammenhang ja einfach auch sagen, dass das auch Ausdruck des Stigmas ist, was wiederholtes Thema in unserem Podcast ist, wo eben, und das kennen wir auch aus bariatrischen Diskussionen, davon ausgegangen wird, dass es ja letztendlich ein selbstgewähltes Schicksal ist. Es ist keine Erkrankung. Und wenn man sich dann auch noch für diese Erkrankung den Weg so leicht macht, dass man sich operieren lässt, dass man das Gewicht abnimmt, ja, und dann auch noch die Frechheit besitzt zu fragen, ob man jetzt noch eine plastisch korrigierende Operation bekommt. Also ich übertreibe jetzt und sage natürlich keinesfalls, dass unsere Vertrauensärzte so denken, aber den Eindruck hat man oft, oder? Dass in dem Austausch einfach überhaupt kein Bewusstsein für den chronischen Charakter der Erkrankung Adipositas da ist.
Ja, und auch nicht, wie viel Raum das jeden Tag in den Köpfen dieser Menschen in Anspruch nimmt und wie viel Auswirkungen das auf Lebensqualität und Lebensfreude hat und auch die Möglichkeiten, wie man seinen Alltag gestaltet, wie man Beziehungen gestaltet, was man sich zutraut und nicht zutraut. Das können wir ganz offensichtlich, wenn man selbstkritisch ist, so nicht suffizient rüberbringen.
Darf ich da nochmal nachhaken? Ich kriege schon fast ein bisschen Gänsehaut, wenn du das so erzählst, mit dieser Intensität, dass du ja die Patienten dann zeitlich, sagen wir, 18, 24 Monate nach der Operation siehst und diese Euphoriephase des Gewichtsverlustes ist rum und plötzlich kommen ganz andere Probleme, die die Lebensqualität massiv einschränken, und zwar jeden Tag. Das ist ja eine Situation, die wir, Marco, gar nicht mehr wirklich bewusst erleben, weil wir die Patienten nach etwa 12 Monaten aus unserer bariatrisch-chirurgischen Nachsorge in die Obhut der endokrinologisch orientierten Nachsorge entlassen. Das heißt, wir kriegen häufig das so intensiv gar nicht mit welchem Leid und Unglück die Patienten als Folge in Anführungsstrichen, als gewollte Folge dieser Operation umzugehen haben. Wenn ich da mal fragen darf, ganz kurz, dann hat sicher Tarek auch noch mal was dazu zu sagen aus eigener und betroffener Seite. Aber hat diese Wahrnehmung, die du gerade so intensiv geschildert hast, deine Attitude, deine Einstellung zur bariatrischen Chirurgie beeinflusst? Weil du siehst ja häufig eher die in Anführungsstrichen zwar erfolgreichen Patienten, Bezug nehmen auf die Gewichtsentwicklung, aber doch auch leidende Patienten.
ich möchte den Wert der bariatrischen Medizin-Chirurgie in keiner Art und Weise kleinreden. Ihr löst ganz viele Probleme dieser Menschen. Ihr erhöht ihren Aktivitätsradius im Alltag. Ihr gebt ihnen Lebensjahre, ihr gebt ihnen Lebensqualität, vor allem was das Rendement, das körperliche, die körperliche Leistungsfähigkeit anbetrifft, aber auch gebt ihnen möglicherweise erstmals die Möglichkeit, bekleidet gut und normal auszuschauen. Das ist ein erheblicher Unterschied zu früher. Und ihr löst ganz viele Krankheiten, die mit dem Übergewicht in Verbindung stehen. Ich meine, das ist großartig. Aber wie die meisten Dinge im Leben, es kommt mir leider nicht in den Sinn, dass anders ist, hat das eine Kehrseite. Die Kehrseite ist, dass man neue Probleme schafft. Und soweit ich weiß, informiert die Patientinnen und Patienten heutzutage sehr viel offensiver als früher darüber, dass da was kommt. Und dass mit diesen Hautüberschüssen, die da kommt, möglicherweise etwas entsteht, mit dem die Patienten nachher sitzen gelassen werden, weil niemand bezahlt die Korrektur. Ist das so richtig?
Ja, es ist immer wieder Thema. Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass nicht 100% unserer bariatrisch operierten Patienten dann auch alle automatischen plastisch-chirurgischen Eingriff benötigen. Ich kenne ehrlich gesagt keine Prozente und weiß auch nicht, inwieweit die Prozente, die man so kennt, durch diese abwehrende Haltung der Krankenkassen begründet ist. Hast du ein Gefühl, wie viele Patienten nach einem bariatrischen Eingriff einen plastisch-chirurgischen Eingriff bekommen und wie viele ihn benötigten? Das wird ja unterschiedlich sein.
Also, wenn wir jetzt einfach mal, ohne dass wir das selbst werten, schauen, wie viele Patientinnen und Patienten sich nachher bemühen, dann gibt es Zahlen von bis zu 3/4, also 75%. Wobei der Prozentsatz bei den Frauen deutlich höher ist als bei den Männern. Bei den Männern, wir sind alle in einem Alter, wo wir diese wissenschaftlichen Daten ein bisschen kritisch sehen, aber das, was wir haben, bei den Männern sind es knapp die Hälfte, die sagen, stört mich was, ich hätte was, gern was korrigiert. Und bei den Frauen sind es so gegen 80%, die sagen, da gibt es was, mit dem ich nicht gut zurechtkomme.
Also, Entschuldigung, Tarek, ja.
Das ist ja, also ich in Deutschland muss feststellen, ich sehe live und ich höre auch immer wieder von Operierten, die sagen, ja, ach, diese Operation, die habe ich jetzt nicht machen lassen. Man sieht das auch, dass sie dann trotzdem noch sehr, sehr weite Kleidung tragen. Da gehen bei mir immer die Alarmglocken immer hoch. Die bewegen sich im Grunde genommen, wie als ob sie noch das Gewicht von früher hätten, haben weite Kleidung und dann kann man schon so leicht darauf schließen, okay, diese abschließende Operation, die ist noch nicht getätigt worden. Wobei ich eigentlich glaube, und das wollte ich mal ganz kurz einwerfen, die Frage, die Wahrnehmung der Patienten ist ja auch eine ganz, ganz unterschiedliche. Also wenn ich das höre, es gibt Patienten, die haben 20 Kilo verloren und die sagen schon, ja, jetzt muss ich mich aber langsam mal mit diesen Hautstraffungen und Fettschürze-Wegnahme beschäftigen. Und andere, die sagen das natürlich erst nach 60, 70, 80 Kilo. Wie ist das denn in deiner Praxis? Wie gehst du damit um, wenn jemand 20 Kilo verloren hat und gesagt hat, so, jetzt werd mal aktiv?
Also ich schaue im Prinzip das Problem an, das den Patienten stört. Und man kann nicht generalisieren, aber häufig ist es so, dass je ausgeprägter der Gewichtsverlust, desto größer ist auch der Überschuss hinterher. Da gibt es eine kleine Klammer, also je jünger die Patientinnen und Patienten sind, desto mehr kann sich die Haut noch zurückziehen, je weniger sie rauchen, gewisse genetische Faktoren spielen eine Rolle, also je dunkler die Haut, desto besser die Qualität des elastischen Bindegewebes und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, je mehr Gewichtsverlust, desto mehr Probleme zum Korrigieren. Aber es gibt die mit 20 Kilo kommen und sagen, ich komme mit dieser Hautfalte oder der fehlenden Brust oder diesen Überschüssen an den Armen und Beinen komme ich nicht zurecht. Und wenn wir jetzt bei diesen Patientinnen und Patienten, wo wir wenig im Sinne des Wortes greifbaren Überschuss haben, versuchen wollen, das Problem zu verstehen, dann müssen wir schon auch den seelischen Krankheitswert verstehen. Und da stellen wir oft Fragen zu Dingen, wo, und das mag auch mit der Stigmatisierung zu tun haben, vor allem Frauen oft den Eindruck haben, das muss ich mit mir selbst ausmachen, da darf ich nicht drüber sprechen, das ist schambehaftet und da muss man hingehen. Ja.
Zum Beispiel?
Ich erzähle, was mir die Patientinnen sagen, sprechen wir vor allem von den Frauen, es gibt Patientinnen, die sich nicht mehr selbst anschauen. Also es gibt solche, die verhängen Spiegel bei sich zu Hause. Es gibt solche, die zwar diese Spiegel noch haben, aber niemand außer sie selbst sieht sie nackt. Es ist nicht okay, wenn ein Familienmitglied oder der Partner in die Dusche kommt, wenn sie nackt in der Dusche sind. Sie wollen nicht, dass man in eine Badeanstalt geht oder Badeferien macht. Das sind Dinge, die Spießrutenlaufen sind. Die eheliche Sexualität ist auch ein ganz großes Thema. Da gibt es drei Gruppen von Frauen. Es gibt eine Gruppe, die ist ganz klein. Da sehe ich pro Jahr ein oder zwei Frauen, die sagen, nein, ich kein Problem, ist wie vorher. Ich habe einen entspannten Zugang zur partnerschaftlichen Sexualität. Dann gibt es eine große Gruppe, die sagen, ich kann keine Partnerschaft mehr führen, also keine sexuell aktive Beziehung mehr führen. Und da kommt auch die Krux, ich muss schauen, dass ich meine Fäden behalte. Wenn dann eine Partnerschaft in die Brüche gegangen ist, das wäre auch mal ein Thema für einen Podcast, wie viele Beziehungen in die Brüche gehen nach bariatrischen Operationen, dann sind die nicht in der Lage, eine neue Beziehung einzugehen. Weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie sich ausziehen müssten. Oder das heißt, die bleiben dann allein. Oder in einer Ehe zurück, die geschwisterlich wird. Und dann gibt es eine Gruppe von Patientinnen, und da verbirgt sich für mich eigentlich das größte Elend dahinter, die einen sogenannten Weg gefunden haben in der partnerschaftlichen Sexualität. Da gibt es ein paar, die sagen irgendwie, ist okay. Aber da gibt es ganz viele, die sagen, und wenn ich dann frage, machen sie das für sich? Oder machen sie das, weil sie das machen müssen, oder wenn sie glauben, das machen zu müssen, um die Beziehung zu unterhalten? Da gibt es ganz viele Frauen, die sagen, ich lasse das über mich ergehen. Dunkel, das, was man macht, ist eingeschränkt. Gewisse Stellungen, muss man sich vorstellen, sind die Überschüsse besonders betont und bewegen sich und klatschen. Nicht anfassen, nicht ganz entkleidet. Und das ist, wenn man sich das vorstellt, was das eine Frau so machen muss, währenddem sie besonders unglücklich ist mit sich und ihrer Situation, dann ist das furchtbar. Und wenn wir es nicht schaffen, diesen Patienten eine Lösung zu bieten, weil wir keine Kostengutsprache bekommen, dann ist das schon elend. Und das sind nicht Einzelfälle, das muss man klar sagen. Ich bin sicher, dass da draußen von den Frauen, die uns zuhören, einige gibt, die genau wissen, was ich jetzt sage.
Daran, also 0,0 Zweifel. Ja. Ich finde es in dem Zusammenhang dann schon aber auch nochmal kurz wichtig zu betonen, dass genauso wenig wie nach einer bariatrischen Operation sich alle Probleme dieser Welt in Luft auflösen, ist es in deinem Fall ganz genauso, dass nur durch einen plastisch korrigierenden Eingriff sich auch viele andere Probleme möglicherweise nicht lösen lassen und nicht alles Unglück dieser Welt mit dem äußerlichen Erscheinungsbild zusammenhängen. Ganz kurz, finde ich wichtig zu betonen. Ja. Gleichwohl ist, glaube ich, vollkommen außer Frage, dass das wenn man, sage ich mal, in der bariatrischen Medizin auf den plastisch korrigierenden Eingriff verzichtet, ist das so wie den ersten, aber nicht den zweiten Schritt zu machen. Es ist fast wie eine inkomplette Therapie, kann man sagen, oder?
Wir sind eigentlich die Behandlung abschließen. Oder es gibt die Patienten, die haben wir erwähnt, die sagen, ich brauche das nicht, aus verschiedenen Gründen. Wir können das nicht beziffern, weil wir nicht wissen, wie viele stoppen nach der bariatrischen Chirurgie und dem Gewichtsverlust und sagen, ich bin happy, und wie viele eigentlich einen plastischen Chirurgen möchten. Aber bei denen ist es so, ohne diese Operationen ist die Behandlung eigentlich nicht abgeschlossen. Die Patienten bleiben in einem Limbo zurück, wo sie eigentlich viele Vorteile haben vom Gewichtsverlust, aber mit den Nachteilen stehen bleiben.
Ist denn die Situation, wenn die Patientinnen vor allem die Wiederherstellungsoperation erfolgreich hinter sich gebracht haben, ist die Situation dann deutlich gebessert, was die Körperwahrnehmung angeht, auch was die partnerschaftliche Sexualität angeht? Gibt es da eigene Erfahrungen, / wissenschaftliche Daten, die uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Also sprich, ändert die physikalische Veränderung der Körperoberfläche tatsächlich subjektiv die Wahrnehmung der Situation?
Also wir müssen leider sagen, dass die wissenschaftlichen Daten hierzu nicht gut sind. Und zwar einfach, weil sie in meinen Augen noch nicht suffizient vorhanden sind. Die vorhandenen Daten sind ambivalent. Und da muss man vielleicht kurz das ausarbeiten, was du vorher, Marco, angesprochen hast. Wir müssen die erwischen, bei denen diese Überschüsse tatsächlich das Problem sind und bei denen das nicht eine Projektionsfläche ist. Weil die haben das Potenzial, unglücklicher zu werden, wenn man quasi das korrigiert. Und dann bleiben sie mit den eigentlichen Problemen, die sie haben, zurück. Weil wenn man dann mit diesen WHOs die Patienten nicht glücklich machen kann, dann bleiben sie zurück mit dem, was sie tatsächlich haben. Das sind meistens schwere psychische Probleme. Es gibt ja nicht ganz wenige Patientinnen und Patienten, die eine Form von Missbrauchsgeschichte haben. Irgendwo im Hintergrund, wenn man die fragt. Da gibt es nicht wenige, die in der Kindheit körperlichen und nicht körperlichen Missbrauch erlebt haben. Also wenn man so mit den Patienten spricht.
Wir gehen von 30% aus.
Die müssen wir quasi erwischen und versuchen herauszufinden, wo das Problem ist und wo nicht das Problem.
Und wie machst du das? Also ich meine, ist immer wieder dieselbe Frage, oder? Gibt es da irgendwelche Daten, an denen du dich orientieren kannst? Oder ist das letztendlich deine Erfahrung als erfahrener Chirurg, der seit langen Jahren auf diesem Gebiet tätig ist und natürlich Erfolg, aber auch Misserfolge hatte, nehme ich an?
Also die Amerikaner sagen ja, wie geht das? Good judgment comes from experience and experience comes from bad judgment. Also irgendwann mal bekommt man eine gewisse Intuition, aber jedem und jeder von uns passieren hier Fehler zwischendurch. Also das ist einfach so. Patienten, bei denen wir erst nach der Operation merken, dass wir was verpasst haben. Es gibt keine allgemeingültigen Regeln, es gibt keinen Fragebogen, den wir sie ausfüllen lassen könnten, der uns hilft, die irgendwie rauszufischen vorher.
Aber Entschuldigung, dass ich jetzt so reingrätsche, aber es gibt ja eine Reihe von Operationen. Wir reden von Bauchdeckenstraffung. Teilweise gibt es ja Oberschenkel noch, dann diese berühmten Flatterarme, die ich ja auch hier habe. Und also im Grunde genommen ist das ja eine ganze Reihe von Operationen, die dann anstehen, richtig?
Ja, das ist richtig. Also manchmal ist es nur eine, aber meistens sind es bis drei, ja.
Welche Operation ist denn für die Betroffenen am wichtigsten aus deiner Erfahrung? Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass die klassische plastische Wiederherstellungspatient weiblich ist.
Ja.
Wo werden da die Prioritäten gesetzt?
Also es ist häufiger als nicht, ist es der Bauch. Aber es gibt immer wieder individuelle Unterschiede, wo Patientinnen sagen, ich hatte eine schöne volle Brust, als ich noch ein bisschen schwerer war. Und jetzt ist da nichts mehr und hängt und ist leer und ist ganz schlimm. Und es gibt aber auch solche, die sagen, die Beine stehen im Vordergrund. Aber überwiegend ist es der Bauch. Und der Bauch ist meistens das Erste, was sie nennen. Also wir bitten die Patientin immer eine Priorisierung zu machen. Wenn sie etwas bekämen, was wäre es? Zwei Dinge, drei Dinge. Und dann listen sie das so auf. Und oft ist es auch so, dass wenn die Patientinnen kommen und sagen, sie haben nur ein Problem, dann ist es häufiger als nicht der Bauch. Ich muss noch einen Faden noch mal aufnehmen vorher. Es gibt Daten aus Genf, das ist eine Stadt weit weg in der Schweiz, wo die Menschen komisch sprechen, wo gezeigt...
Das trifft so ziemlich alle Orte in der Schweiz zu.
Also bist du gut. Wo man zeigen konnte, dass wenn Patientinnen sich bemühen um eine WHO und sie nicht bekommen, haben sie mehr Mühe, ihr Gewicht stabil zu halten, als diejenigen, die eine solche Operation bekommen. Die haben mehr Anreiz, nach sich zu schauen, ein bisschen motivierter. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Argument. Und wir kennen alle die Patientinnen, zumindest die diese Sprechstunde machen, die keine Kostengutsprache bekommen und dann irgendwann sieht man sie ein Jahr später 20 Kilo mehr. und sagen, ich habe, seit diesem Brief habe ich gefressen. Ich bin so frustriert, so unglücklich.
Beeindruckend.
Ja, also, dass es da einen Zusammenhang gibt, ist sicher spannend auch, oder müsste man in entsprechenden Studien auch überprüfen. Ich weiß nicht, ob die Daten reproduziert worden sind bis jetzt, muss man sagen. Aber auch ohne diese Daten vollkommen offensichtlich, dass das ein wichtiger Bestandteil in der Behandlung ist für eine Vielzahl dieser Patienten. Jetzt hast du gesagt, dass ein gutes Drittel der Patienten, je nach Kanton nehme ich an oder auch je nach Land, die Kosten für zumindest einen dieser vier Operationen, Bauch, Beine, Arme, Brüste, erstattet bekommt. Was machen denn die anderen zwei Drittel?
Es gibt einen Teil, der sich das in der Schweiz leistet. Es gibt einen Teil, der sich das im Ausland leistet. Das ist so, also das ist einfach günstiger.
Ist eine Art von Tourismus, absolut, der da stattfindet, oder?
Und es gibt auch bariatrische Zentren, die schon mehr oder minder fix mit Zentren im Ausland kooperieren. Ich nenne hier keine Namen, aber die gibt's. Wo im Prinzip der Prozess ist, dass man versucht, den Patienten hier eine Kostengutsprache zu erwirken. Und wenn das nicht geht, dann offeriert man denen, also quasi verweist man sie an ein Zentrum im Ausland, mit dem man gute Erfahrungen gemacht hat.
Ja, also ich verstehe die Skepsis dabei, ist aber zumindest besser, als wenn man den Patienten quasi das völlig freie Hand lässt und sie irgendwo hin.
Also ich wollte das nicht werten, ich habe das nur, und ich halte das nicht für falsch, ganz ehrlich, das ist einfach so. Es gibt eigentlich überall plastische Chirurgen, die was können, das ist einfach so. Und die machen, nur weil die Operation, die hier 10.000 Franken kostet, dort nur 3.000 Euro kostet, machen die nicht einen schlechteren Job.
Es ist insofern tragisch, weil natürlich, das ist ja auch Teil der Wahrheit, im Großteil der von uns versorgten Patientenpopulation aus ökonomisch nicht besonders gut abgebildeten Schichten unserer Gesellschaft kommt, oder? Also für die jetzt einfach mal zu sagen, hier, sorry, Krankenkasse zahlt nicht, mach das mal selber, das ist ein enormes Commitment. Und die sind teilweise gezwungen, einfach ins Ausland zu gehen, um es da möglicherweise kostengünstiger zu machen. Aber da ist ja nicht der Vorwurf, den Patienten zu machen, sondern dem System, das sie dazu zwingt, eine medizinische Leistung im Ausland zu bekommen.
Ich grätsche auch kurz rein, weil wir müssen noch abschließend sagen, und dann gibt es immer noch einen Teil, der sich das nicht leisten kann, auch nicht im Ausland.
Ja, ja, okay, ja, wichtiger Teil.
Bei den Selbstzahlern, du hast eben so eine Zahl in den Raum geschmissen, 10.000 Schweizer Franken, kann man davon ausgehen? Also so eine Operation als Selbstzahler in der Schweiz würde so ungefähr 10.000 Schweizer Franken kosten?
Das kommt ein bisschen davon, was man macht und welche Zentren also das sind, weil die haben unterschiedliche Preise, aber man kann davon ausgehen, dass man alle diese Operationen in der Schweiz zwischen irgendwo 7.000 für kleinere Dinge bis, sag ich mal, 14.000 für größere Dinge wie ein Bodylift oder so erhält.
Und man hat dann immer noch als Selbstzahler das Risiko, dass wenn es Komplikationen gibt, die dann auch nicht versichert sind. Ist das richtig? Oder?
Nein. Wenn es zu einer Komplikation während des Spitalaufenthaltes kommt, dann ist das Risiko des Spitals und der Chirurgen, die dann quasi, ohne dass die Pauschale erhöht wird, diese Komplikationen behandeln. Das ist, wenn man, so wie bei euch, wenn man eine gewisse Routine hat und alle Teams die Prozesse kennen, ist das so selten, dass man sich das leisten kann. Und dann, wenn sie aber nach Hause gegangen sind und ein medizinisches Problem haben, dann kommt etwas zum Tragen, das auch in Deutschland so ist, nämlich, dass es kein Verursacherprinzip gibt. Also, warum jemand eine medizinische Behandlung braucht im Moment, das spielt keine Rolle. Es wird das Problem angeschaut. Also das bedeutet, dass man die Folgen des Rauchens, die Folgen des Alkoholkonsums und auch die Folgen von Operationen, die die Kasse nicht initial bezahlt hat, die Folgen von Risikosportarten und so weiter, über die Sozialversicherung dann hier lösen lassen kann.
Und das ist ja auch gut so.
Ist richtig
also,
so.
Es ist wichtig, dass das so bleibt.
Weil man den Leuten immer wieder sagt, wenn sie dann ins Ausland gehen und sie kommen nach Hause, ja, können sie mal gucken, wenn sie ein Problem haben. Das ist nicht so. Wir haben eine Verpflichtung, uns auch um diese Menschen zu kümmern.
Und um das klarzumachen, das gilt auch für Deutschland so. Das ist definitiv so.
sehr wichtiger Hinweis. Also man hört das ja oft, dass die Patienten verunsichert sind und sagen, ja, selbst wenn ich das noch selber bezahle, dann habe ich ja immer noch das Risiko. Also das Risiko gibt es definitiv nicht. Ja.
Jetzt haben wir ja jede Menge über das Leid und über die Notwendigkeit der Therapie gesprochen, aber noch nicht so sehr über die Therapie selber. Du hast ja gesagt, dass die Bauchdeckenkorrektur, Abdominoplastik, das ist, was eigentlich am häufigsten durchgeführt wird und von den meisten PatientInnen dann auch als erstes gewünscht wird. Du hast gerade noch den Begriff des Bodylifts erwähnt. Kannst du ein bisschen was zu den Standardeingriffen sagen und auch zu deren Sicherheit? Also wie groß sind die Komplikationsrisiken? Was sind denn so Komplikationen? Womit muss man rechnen?
Also ich sage, dass ich persönlich glaube, dass für die meisten PatientInnen nach einem massiven Gewichtsverlust eine reine Bauchdeckenplastik nicht reicht. Sie kommen in die Sprechstunde und sagen, mein Bauch stört mich. Und dann sage ich, und was ist mit dem? Und beginne, die Flanken zu zeigen und das Gesäß. Und die sagen, ja, das auch. Das bedeutet, ich glaube, dass man eigentlich immer rundherum sollte oder fast immer. Außer bei Patientinnen, die dann wirklich nichts haben, das ist selten, oder die sagen, das ist mir egal, das stört mich nicht, das will ich nicht. Und eine Bauchdeckenplastik ist heute ein recht standardisierter Eingriff, eigentlich überall, dauert irgendwie, sag mal, 90 Minuten. Wir wurden auch dank dieser Patientinnen schneller. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, dauerte eine kosmetische Bauchdeckenplastik 2-2,5 Stunden, Resektionsgewicht 300 Gramm. Heute machen wir sowas mit einem durchschnittlichen Resektionsgewicht von 3 Kilo. Es geht so 90 Minuten. Könnte auch schneller sein. Ne? Kann auch 60 sein. Und die frühen Komplikationen, etwa 0,5%, das ist die Nachblutung. Das ist eine große Wundfläche, die reicht eigentlich mehr oder minder über die ganze Bauchfläche, vom Rippenbogen bis zum Schambein. Und wir stillen während der Operation sorgfältig Blut. Wir machen verschiedene Dinge, um das Blutungsrisiko möglichst klein zu halten und dennoch so ein 0,5% hat eine Nachblutung, die dazu führt, dass wir die nochmal operieren müssen. Von den Patienten braucht auch ein gewisser Prozentsatz, nicht statistisch aufgearbeitet, wahrscheinlich etwa 30%, auch eine Blutkonserve. Und zwar nicht, weil man gerade lebensbedrohlich eine Blutarmut hat, sondern weil man ab einem gewissen Blutverlust einfach nicht mehr in die Gänge kommt. Die späteren Komplikationen, die dann während der Zeit nach dem Spitalaufenthalt auftreten, und wenn man ehrlich ist, treten die fast bei allen auf, dann sind das Wundheilungsstörungen. Diese Nahtlängen, die wir haben, die sind so zwischen 60 und 120 Zentimeter, also können auch mal gegen 1,5 Meter sein oder länger, und auf dieser Strecke gibt es kleinere oder größere Stellen, die aufgehen. Und überwiegend kann man das dann zupflegen. Selten einmal näht man das nochmal. Ein Infekt ist eine seltene Folge, muss man in der Regel auch nicht nochmal chirurgisch behandeln, kann man pflegen, Antibiotika, Wundreinigung, das geht alles. Und zuletzt muss man über die Narben sprechen. Die meisten Patientinnen, und hier kann ich einen Ball vom Tarek aufnehmen, die einen relevanten Befund haben, den sie als Störung der Körperform betrachten, sagen, mit Narben kann ich umgehen, aber diese Körperform, das geht nicht. Dennoch ist es so, 1,50 Meter Narben, die können rot sein, jucken, schmerzen, Bewegungseinschränkungen machen. Die brauchen manchmal bis ein Jahr Pflege und manchmal auch Interventionen von Injektionen, also dass man Medikamente spritzt, bis zu Laser oder mal eine chirurgische Korrektur.
Also jetzt hast du gerade mal den Zeitraum von einem Jahr noch erwähnt. Also über was für einen Zeitrahmen der Behandlung sprechen wir denn da? Also wenn wir jetzt mal den optimalen Verlauf und jetzt mal nicht so einen ganz optimalen Verlauf, und damit meine ich nicht nur das Medizinische, sondern auch die Kostengutsprache der Krankenversicherung. Also eine junge Patientin kommt zu dir in die Sprechstunde und sagt, ich möchte gern, dass Sie diesen Weg für mich initiieren. Wie lange dauert es denn, bis in einem guten Fall die Operation möglich ist, und ab wann sagst du, hat keinen Sinn mehr?
Wenn alles ganz schnell geht, kommt die Patientin, ich schreibe am gleichen Tag die Kostengutsprache, geht per VPN-Tunnel in vertrauensärztlichen Dienst, ich kriege innerhalb von 2 Wochen die Antwort, und irgendwo innerhalb von 2 bis 3 Monaten finden wir einen OP-Termin, und spätestens ein Jahr nach diesem Termin schließen wir in der Regel die Nachkontrollen ab. Die Kontrollen sind am Anfang sehr häufig während der Wundheilungsphase. Manchmal kommen sie zweimal pro Woche zu uns, manchmal nur einmal pro Woche. Und dann gibt es die, die wir über Jahre sehen. Und das fängt damit an, dass wir keine Kostengutsprache bekommen. Dann gibt es verschiedene Verläufe. Es gibt Situationen, wo die Zuweiserin, der Zuweiser uns die Patienten wieder schickt und sagt, guck doch nochmal, was du machen kannst. Dann gibt es Situationen, wo die Krankenkasse in der Antwort auf Zeit spielt. Zeitspiel ist nur im Fußball verboten. Heutzutage
auch nicht wirklich.
Wir sollten nicht in Fußball abdriften, das ist nicht gut bei uns. Aber grundsätzlich ist es dann so, wenn die Kasse sagt, ja, der Gewichtsverlauf, der ist nicht lang genug stabil. Schick den nochmal mit einem Jahr stabil. Dann schickst du mit dem Jahr stabil, dann sagen sie, ja, aber weißt du, also Krankheitswert ist schon nicht so. Und der körperliche Krankheitswert, der ist für uns nicht nachvollziehbar, der psychisch nicht ausgewiesen. Dann schicken wir sie eine Therapie, geht dann nochmal ein Jahr. Dann nach einem Jahr kommt von dort wieder ein Kostengutsprachegesuch an die Krankenkasse oder an uns ein Brief und wir verarbeiten das dann zu einer Kostengutsprache. Und dann kann es dann immer noch sein, dass die Kasse eigentlich Nein sagt. Dann sagen wir, wenn wir überzeugt sind, dass das falsch ist, sagen wir, wechseln Sie die Kasse. Wir müssen einen Neustart machen bei einer anderen Kasse. Dann ist es vielleicht März. Und in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wechselt es auf Ende des Jahres die Kasse. Verlieren wieder fast ein ganzes Jahr und beginnen den Weg bei der nächsten Kasse nochmal.
Die Kosten für jemanden, die nötig sind, um diesen ganzen Weg zu gehen, wiederholt und nochmal und hier ein psychiatrisches Gutachten und hier nochmal und dann nochmal ein Jahr warten mit möglicherweise Verdienstausfall und dem Leid. Ist es dann überhaupt noch kosteneffektiv, die Kosten für diese Operation nicht zu decken? Schwer zu sagen, oder? Das ist eine Gefühlsfrage, aber...
Eine Suggestivfrage fast schon.
Ja, nicht nur fast...
Also es gibt Situationen, wo man sagen muss, dass die Pauschalen nach dem DRG-System so schlecht sind, dass die konservativen Therapien, die man diesen Patientinnen aufzwingt, das können mal Physiotherapien sein für eine große Brust oder eben diese Gesprächstherapien über ein Jahr, eigentlich in der Summe, und dann die Briefe, die ich immer schreibe und Zuweiser der Briefe schreibe, in der Summe sind wir dann wahrscheinlich rasch mal in der Nähe oder über einem DRG, also eher drüber, rasch mal, ja.
DRG, könntest du das nochmal?
Wir operieren in Deutschland und der Schweiz mit Fallpauschalen. Also eine bestimmte Diagnose wird beschlagen in eine medizinische Katalogisierung und daraus ergibt sich dann ein Pauschalpreis, der für die operative Behandlung oder für jede Behandlung eigentlich bezahlt wird. Und das hat verschiedene Hintergründe, warum man das so machen will. Und ein Problem ist, dass viele dieser Pauschalen in der Schweiz zumindest nicht kostendeckend sind. Ich glaube, die Deutschen haben sich jetzt begonnen, wieder ein bisschen davon zu verabschieden. Von diesen. Ja. Und dann ist es rasch mal so, dass wenn du einmal pro Woche 150 Franken generierst über 40 Wochen, dann schreibt der Guggenheim noch zwei Briefe und der Zuweiser noch drei Briefe und ja, dann sind wir in der Nähe der Pauschale.
Dauert halt über ein Jahr und ja. Am Ende eines Jahreszeitraums wird abgerechnet, kurzfristig Geld gespart, mittelfristig halt nicht.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage kurz, das haben wir so ein bisschen ausgespart, aber du hast gerade selber mal das Wort kosmetisch verwendet und meistens reden wir ja von plastischer Korrektur oder WHOs haben wir Eingang gesagt. Was erwiderst du denn, wenn der Vorwurf kommt, dass das ja reine kosmetische Chirurgie ist?
Da schreibe ich zwischendurch mal einen geharnischten Brief, weil wenn man einer dieser Patientinnen, die ich vorher geschildert habe, die unglücklich ist, einen Brief nach Hause schickt als Antwort auf eine Kostengutsprache, wo drin steht, und das passiert immer wieder, die Patientin sei ästhetisch motiviert, dann ist es schwer zu formulieren, was das für ein Schlag ins Gesicht ist für diese Person. Also, es gibt kosmetisch motivierte Menschen, das gibt es in meinem Fach, aber die Patientinnen, die zu uns kommen, die suchen ganz überwiegend eine Veränderung dessen, was sie im Leben können und nicht können. Und das hat nichts mit kosmetischer Operation zu tun. Ich finde den Ausdruck körperkonturierende Chirurgie, also dass man die Überschüsse auf die eigentlich jetzt vorhandene Körperform zurechtschneidet oder WHO, wiederherstellende Operation, die finde ich wirklich gut. Und kosmetisch ist das nicht. Ich erzähle noch eine kurze Geschichte. Das passiert mir immer wieder mal. Ich bin mit meinen drei Töchtern in den Urlaub gefahren, weil meine Frau gefunden hat, es wäre mal schön, wenn zwei Wochen niemand Mama ruft und ich mal mein Zeug machen könnte. Ich habe meine drei Töchter eingepackt und bin zwei Wochen weg. Flughafen Zürich, Passkontrolle, weil wir nach London geflogen sind. Meine älteste Tochter, die nach der Mutter kommt und alles managt, hatte alle Pässe und hat irgendwann gesagt, ich habe ein Handy Mails gemacht, Guggenheim, schau auf, sie kontrolliert deinen Pass. Du musst ja diesen Menschen anschauen, damit sie Fotos abgleichen kann mit dem Gesicht. Und die Frau sagt, nein, ist nicht nötig, den kenne ich, der ist Guggenheim, der hat mich operiert. Ja, kenne ich, ja, guten Tag, Frau so und so. Wie geht's Ihnen? Und dann hat sie mir gesagt, eigentlich meinen Töchtern, super, also mein Leben, das ist das Beste, was ich je machen konnte, mein Leben ist ein ganz anderes. Und das ist eigentlich das, was wir mit dem machen können, dass wir eigentlich das fortsetzen, was ihr anfangt, oder? Ihr gebt diesen Menschen schon ganz viel Möglichkeiten zurück. Und wir haben die Chance, oft das abzuschließen. Und weder wir noch ihr können das so in diesem Paket ohne den anderen. Und das ist nicht kosmetisch. Also wirklich nicht.
Das perfekte Schlusswort.
Wäre es, wenn ich nicht noch eine Frage hätte, Andrea. meine abschließende Frage als Laie, als Patient, ich habe natürlich auch Bedarf an so einer Operation. Jetzt ist aber immer die Frage, ich sehe ja auch immer wieder Patienten, die nehmen massiv ab und nehmen danach wieder einige Kilo zu. Wie ist das denn eigentlich? Nehmen wir mal an, folgende Situation. Ich habe 200 Kilo gewogen. Also mein konkretes Beispiel, ich habe 200 Kilo gewogen, bin dann runter auf unter 100. Jetzt komme ich zu dir. Du nimmst die Eingriffe vor und danach nehme ich wieder 40 Kilo zu. Was ist dann?
Ich hole ausnahmsweise ein bisschen aus.
Es gab, wie der Marco.
Genau, es gab einen, der uns lange geprägt hat, das war der Renwart Hauser. Der ist vielleicht auch schon mal Gegenstand hier gewesen, wurde von ihm gesprochen, der diese Patienten geführt hat. Der hat die nach 3, 4, 5 Jahren erst zum plastischen Chirurgen gelassen, nicht früher. Heute ist das nicht der Usus. Wir müssen manchmal sagen, schaut, schickt sie mit einem Jahr stabil, weil ohne das ist es schon schwierig, bei der Kasse eine Kostengutsprache zu bekommen. Und für uns ist die Stabilität eigentlich wichtiger als der BMI. Ob jetzt jemand einen BMI hat, der in der Norm ist oder immer noch 40, das spielt keine Rolle. Weil, wenn die Patienten nachher zunehmen, nach unseren Operationen, dann ist es eigentlich nicht so tragisch. Das füllt alles ein bisschen aus. Einige Dinge sehen nachher gar nicht mal unbedingt schlechter aus. Wenn sie aber abnehmen, ist das eine Katastrophe, weil, also relevant, wenn du jetzt nochmal 10, 15 Kilo abnimmst, dann ist es so, dass die Haut sich nicht mehr weiter zurückziehen kann. Das hat sie ja schon bewiesen, dass sie das nicht kann. Und dieses Problem hat sie dann wieder. Du hast dann wieder Überschüsse. Und dann müssen wir eigentlich nochmal antreten.
Das heißt, gibt es einen konkreten Zeitpunkt, wann soll der Patient sich vorstellen?
Also wir versuchen, den Segen der Zuweiserin oder des Zuweisers zu haben. Wir nehmen selbstverständlich auch Patientinnen und Patienten, die sich uns direkt zuweisen. Mit denen sprechen wir selber viel über die Stabilität. Aber für uns ist es besser, wenn jemand, der diese Patienten führt, sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Weil so wie wir Nasen entwickeln müssen für Dinge, haben die eine Nase für die Stabilität des Gewichtsverlaufs.
Okay. Ich gucke in die Runde. Die Fragen sind umfassend gestellt. Marco holt nochmal aus.
Ja, sorry, nochmal 10 Minuten. Angriff. Zeitspiel, wisst ihr doch. Nee, einfach, ich habe das, also es ist so ein relevantes Thema für viele unserer Patientinnen. Ich hoffe, dass wir die wichtigsten Aspekte heute mal abgedeckt haben. Wir haben uns jedenfalls viel Mühe gegeben. Habe aber irgendwie das Gefühl, dass es durchaus möglich ist, dass wir uns in diesem Rahmen nochmal sehen. Es kommt ein bisschen auch auf das Feedback an, was wir zu der Folge bekommen. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns warst, dass du hier, ich glaube, viel Licht ins Dunkel gebracht hast. Mir bleibt eigentlich nur Danke zu sagen und alle Hörerinnen und Hörer aufzufordern, wenn es irgendwelche Aspekte gibt, die sie noch gerne besprochen hätten in diesem Zusammenhang, dann bitte einfach melden, Kommentare, gibt sonst alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Die meisten wissen eigentlich, wie das funktioniert, von mir aus E-Mail über die Homepages. Aber ganz herzlichen Dank von meiner Seite.
Deine Kontaktdaten, die würden wir auch in den Shownotes verlinken, wenn das in Ordnung ist.
Sehr gerne, ja.
Und war ein spannendes Gespräch und da sind bestimmt einige Facetten auch gekommen, über die haben wir gar nicht nachgedacht.
Ja, total beeindruckend. Vielen Dank, Merlin.
Vielen Dank euch für die Zeit.